Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Kerstin Bachtler und einer Kostprobe mit Gedichten des Heidelberger Lyrikers Michael Buselmeier. Er kam 1938 in Berlin zur Welt und wuchs in Heidelberg auf. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Schauspieler. Er wurde Regieassistent und studierte anschließend Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg. Er hatte Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und arbeitete als Publizist beim Rundfunk und bei überregionalen Zeitschriften. Er lebt als freier Schriftsteller in Heidelberg und ist unter anderem durch seine literarischen Führungen durch die Stadt bekannt geworden. Zu seinem 80. Geburtstag vor 5 Jahren hat Michael Buselmeier einen Gedichtband mit dem Untertitel »Späte Gedichte« veröffentlicht. Das klang schon ein wenig nach Abschied. Und jetzt, mit seinem neuesten Buch, wird er noch konkreter. Dieser Band heißt im Untertitel »Letzte Gedichte«. Die Texte sind in den vergangenen 5 Jahren entstanden. Und darin denkt Michael Buselmeier viel über Abschiede und den Tod nach. Nicht den eigenen, sondern den vieler enger Freunde, die in diesem Zeitraum gestorben sind. Ich habe ihn in dem ruhigen Heidelberger Vorort besucht, in dem er wohnt, in einem großen Haus, das von üppigem Grün umwuchert ist. Hier hat der Lyriker jahrelang seine demente Frau gepflegt und betreut. Sie starb vor kurzem. Er trauert um sie, ebenso wie um zahlreiche enge Freunde und jahrzehntelange Weggefährten, die er in jüngster Zeit begraben musste. Vielen davon hat er ein lyrisches Denkmal gesetzt. Für seine Frau und den Umgang mit ihrer Krankheit hat er ein eigenes Buch geschrieben. Den anderen Freunden widmet er Gedichte zum Gedenken. Arnfried Astel, Günther Herburger, Wulf Kirsten, Charles Bukowski. Einer seiner engsten Freunde war Michael Braun, ebenfalls Lyriker und Lektor, mit dem Buselmeier im Heidelberger Wunderhorn Verlag zusammengearbeitet hatte. Sein Tod traf Michael Buselmeier tief. Und dennoch spricht er darüber mit dem für ihn typischen, verschmitzten Humor.
Michael Braun, über den die gesamte Lyrikerschaft Deutschlands, über dessen Tod alle Lyriker geheult haben, obwohl die ihn gar nicht so gut wie ich kannten, aber wir haben ja jahrelang zusammen Gedichte kommentiert und Zeitschriftenschauen gemacht. Also wir waren eng befreundet und wir haben uns über Lyrik gut unterhalten können. Und Michael Braun, der 20 Jahre jünger als ich war, ich habe auf ihn schon gesetzt, ich habe ihn schon als Totenredner für mich verpflichtet gehabt. Ich habe gesagt, wenn ich tot bin, du stehst da an meinem Grab und redest. Dann stirbt er einfach vorher, bevor er über mich reden kann. Der Michael Braun mit knapp über 60, glaube ich, war er. Aber ich wollte das nicht wahrhaben, dass er so alt war. Eigentlich war der für mich ein Junge, wie ich ihn vorhin mal kennengelernt habe, aus der Pfalz, aus Hauenstein, Dorf. Labbefieger, Fliegerdorf bei Pirmasens. Alles kommt da irgendwie auch, glaube ich, vor drin.
Im Gedicht Auf den Hobelspänen erinnert sich Michael Buselmeier an die Freundschaft zu Michael Braun, der aus dem Schumacherdorf Hauenstein in der Pfalz stammte.
Dein Grab hart geschnitten ins Wintergras, polternde Erde, hörst du sie, Fremdling, unter der Wehr aus Tannenholz, die wimmernden Glocken, hörst du die Stimmen der Dichterinnen, die deine Sanftmut preisen? Philosophische Schuhflicker aus Hauenstein ringen ums lange Gedicht. Mein Platz ist brüderlich bei dir im kühlen Grund, auf den Hobelspänen. Viel zu früh hast du dich in die Büsche geschlagen mit dem rostigen Eisen am Rohrbach bei der bewussten Eichendorfhecke. Nach unserem letzten Gespräch zu Enzensbergers Ende blickten wir uns lange an über den Paradiesgarten hinaus.
In seinem Gedichtband versammelt Michael Buselmeier viele Texte über seine Freunde. Über seinen eigenen Tod dagegen denkt der 85-Jährige nur vereinzelt nach, unter anderem in dem Gedicht »Ich will allein sterben«, in dem er das eigene Alter in trotzigem und sarkastischem Ton reflektiert.
Ich wohin komme, jetzt wo ich älter werde und so hohe Geburtstage, da kommen dann alle möglichen Frauen des Wegs und wollen mir so Wangenküsse geben und ich will das immer verhindern. Ja, ich kann da nicht ausstehen, dieses Getue, ja. Und dann mache ich schon die Hand so hin, dass ich, obwohl ich gar keine Hand geben möchte, aber die sind manchmal nicht abzuhalten, dermaßen aufdringlich, ja. Und umarmen mich dann und küssen mich und das mag ich überhaupt nicht. Also diese scheinbare Nähe, dieses geheuchelte Getue. dieser Kulturszene. Sie sind vielleicht durch Corona etwas entgangen, ja, haben sich überlegt, das ist vielleicht sinnvoll, machen wir besser nicht. Aber auf einmal ging es wieder los, als war Corona vorbei war. Ich habe mich so gefreut, dass die das nicht mehr machten. Naja, lese ich mal dieses: Ich will allein sterben. Ich bewege mich so, als wäre mir nichts passiert, und ich noch immer ein Jüngling, forsche unterwegs, könnte stundenlang im Schulhof Fußball spielen, die Enkel nebenbei im Schach, im Langlauf besiegen, mit meinen kaputten Blutgefäßen der Atemnot fliegen, beschäftigt mit Modethemen wie Neger, Klimakleber, staubtrockene Felder, ständig sterbende Wälder. Doch neuerdings meide ich Bibliotheken und Brillen, auch Metzgereien, Museen. Ich fürchte Supermärkte, Kirchhöfe und die langen Waldspaziergänge, das Gedränge mit anderen Radfahrern, Gespräche mit Kleinkindern und Hunden, heule auf beim Anblick der auf der Leine flatternden Unterhemden im Hinterhof, wo eine Luftschutzsirene kreischt. Ich hasse Kulturprogramme und Ekelbegriffe wie Revoluzzer tun mir körperlich weh, als wäre mein früheres Leben mitgemeint. Nein, danke, ich brauche keine Zuwendung. Ich will nicht angesprochen, nicht angeheult werden. Lasst mich einfach in Ruhe, berührt mich nicht. Verschont mich mit euren Wangenküssen. Ich will allein sterben.
Michael Buselmeier hat seinen Lyrikband zwar Letzte Gedichte genannt, aber er schreibt immer noch. Und wer weiß, vielleicht kommen doch noch ein paar Texte dazu.
Kann schon passieren, klar. Das könnte man auch allerletzte machen, aber muss ja nicht so einen Blödsinn betreiben. Ich war aber erstaunt, dass in diesem Band hier, in den Sanden beim Mauer, dass es wirklich Gedichte sind, die in den letzten 5 Jahren von meinem 80. bis zu meinem 85. Geburtstag entstanden sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie so viele da zusammengekommen sind. Irgendwie überblickt bin ich nicht so richtig, reflektiert bin ich auch nicht. Es passieren irgendwelche Dinge, die passieren von selber. Und das ist auch das Beste vielleicht an den Sachen, wenn sie von selber passieren. Also ich beschäftige mich schon mit dem Alter, aber ich bin nicht irgendwie so, dass ich mich jetzt umbringen würde oder denke, es ist ja ganz grässlich und ich muss dem zuvorkommen oder so. Ich bin ja noch einigermaßen gut in Form. Trotz aller Leiden, die ich betone, kann ich noch allerhand machen. Und ich habe ja auch, wie gesagt, meine Frau 16 Jahre gepflegt. Das war schon, gegen Ende war das furchtbar hart und ich wollte sie nicht hergeben. Ich sagte nicht, dass sie in das Heim soll. Den Heim riecht so schlecht. Nee, also mein eigener Tod macht mir eigentlich weniger Probleme. Das kann ja jederzeit passieren. Da kann man nicht drüber nachdenken. Das mache ich eigentlich nicht so wie andere. Mein eigener Tod interessiert mich nicht so sehr. Es wundert mich eigentlich. Ich muss mehr drüber nachdenken. Ja. Gib mir mehr Mühe.
Im Folgenden liest Michael Buselmeier Gedichte aus seinem Band In den Sanden bei Mauer und kommentiert sie selbst.
Jetzt machen wir mal dieses lange Titelgedicht In den Sanden bei Mauer. Das ist ein unglaublicher Ort, der älteste Europäer zumindest da irgendwie hervorgekommen, dem Boden 1907 auf dem Grund einer Grube. 24 Meter tief haben die Sand abgegraben. Das war einfach ein Sandabbauunternehmen. Die haben immer gegraben, mit der Hand, mit der Schaufel. Nicht so wie heute, die Faulpelze, sondern die haben wirklich mit der Hand das Sand abgekramt und dadurch haben sie auch was gefunden eben. Und dann gab es diesen Professor Schötensack, der hat das gesagt, da ist was drin. Völlig verrückte Annahme, ja. Und 20 Jahre lang hat er das überwacht und die haben immer ausgegraben. Und auf einmal kam dieser Homo heidelbergensis hervor, 600.000 Jahre zurück. Und es ist halt nur ein Unterkiefer. Vor vielen Jahren habe ich meinem Enkel davon erzählt. Und er sagte, Opa, können wir die mal angucken? Sag ich, ja, können wir angucken. Gehen wir mal ins Hansesheimer Feld. Da ist in dem Institut für Geologie, da ist dieser Kiefer da. Kiefer? Tja, wie man sowas verehrt. Ein Kiefer, ein Unterkiefer. Mehr ist von ihm nicht da. Und ich sage, immerhin, aber das ist, hat ihn nicht beeindruckt. Ja? Und alle Zähne. Unterzähne. Ich habe nicht mehr alle Zähne. Ich habe fast keine Zähne mehr und bin neidisch auf den Homo heidelbergensis. Deine vielen Zähne. Wie der Oberkiefer war, wissen wir nicht. Inzwischen haben sie 2 Zähne verloren. Die Sammlung hat die verloren. Die waren alle da. Nun ja, in den Sanden bei Mauer. Wieder den Sommer gesucht in den Falten der alten Fotoalben der Kindheit, Glut und Verblassen am Waldrand die Farben der Frühe, vor dem duftenden Holzhaus der einbeinige Truthahn als Wächter der Sande, schattige Plätze zur Mittagszeit, staubige Scheunen, Summen des Winds, der Insekten im Bernstein, Kiessprache, unterm Holunder, der verwahrloste Junge ohne Vater, ohne Mittagessen, der aus Langeweile einen Laubfrosch seziert, im Halbschlaf, das Scharren der Hühner vernimmt, das Knistern der Maikäfer in ihrer streng riechenden Schuhschachtel. Zurück, immer weiter zurück vor meine Geburt, als Otto Schötensack 1907 Reste des ersten Europäers entdeckte, 24 Meter tief in den Sanden bei Mauer, den gespaltenen Unterkiefer des Urmenschen, glattgeschliffen mit sämtlichen Zähnen. Jäger, noch jung vielleicht, angetrieben an dieser Flussschleife im fischreichen Neckar, ging aufrecht, lebte in Höhlen, trug Waffen, Geräte aus Holz, aus Stein, beherrschte das Feuer. Doch wie sprach dieser Vorfahre, stieß er grunzende Laute aus, bildete er Wörter, Gesten, dort seine Fußspur im Löss, umstanden von farnen und ernsten Vögeln der Vorzeit, begleitet von unbekannten Sternen und Frösten. Urvater Adam, alles ertrugst du, schwarze Sonnen, das gurgelnde Meer, den näher rückenden Eispol, heimkehrend, mit Häuten behängt, von den Wettern gebleicht, in die Höhle der Horde am Hang, mit dem rettenden Feuertopf zu gebratenem Fleisch, von heiligen Tieren im beißenden Rauch an feuchte Felle geschmiegt, Schleifspuren im Sand, tote Furchen im Wald, bei den Holzwürmern Staub, ständig Hunger, Asche im Haar, im Affengesicht die Salzlinien am Grubenrand, wie ich lallend daherkomme mit aufgeblähtem, angeschwollenem Kopf, ein schwammiges Kind mit Pelzen beklebt, halslos, schleichend durchs wilde Distelfeld her, wie im Rausch köpfend der Steppe grellgelbes Gesträhn. Hölderlin in Frankreich. Der Band fängt quasi mit Hölderlin auch an und hört mit Beckett auf. Das waren zwei Hauptautoren von mir, so in meinem langen Leben und in meiner aufgeweckten Jugend bereits, waren die beiden da. Und Hölderlin war, seine letzte Stelle als Hofmeister war in Bordeaux, in Frankreich, bei einem deutschen Konsul und Weinhändler. Und da hat er sich seltsamerweise im Dezember 1801 aufgemacht, zu Fuß, über die Berge, in der Kälte, zu Fuß. Ich stelle mir vor, die fürchterlichen Herbergen, in denen er wohl übernachtet hat. Er hatte eine Pistole dabei immerhin, um sich zu verteidigen, wenn was passiert, und brauchte etwa, weiß nicht mehr, 6 Wochen bis Bordeaux. Da kam er dann an, im Januar 1802, bei diesem Konsul Meyer, und ist aber schon im Mai wieder weggegangen. Dort immer diese Fluchten, kaum war er wo, ist er wieder weg und ist dann durch Frankreich gelaufen, über Paris, ist er wieder zurückgekommen nach Nürtingen. Und unter der Zeit ist seine geliebte Diotima gestorben. Und ob er das wusste oder nicht, ist eine Frage der Hölderlin-Philologie, die sie nicht lösen kann, die sie nicht weiß. Ob er drum so zerstört war, als er in Nürtingen ankam, weil er wusste, sie ist tot, was ja damals etwas schwieriger war zu erfahren als heute, eigentlich fast gar nicht, nur Briefe. Und da gibt keinen Brief, der darauf hinweist. Aber mich hat das immer sehr beschäftigt, dieser verwirrte Hölderlin 1802 wandert durch Frankreich, Paris, nach Hause, ist verwahrlost, sieht verwahrlost aus und kommt zerstört an. Und das ist so etwa, was hinter dem Gedicht steht. Hölderlin in Frankreich. Bin ihm noch einmal begegnet, dem fast schon entrückten Verkünder des Heiligen, ein umherschweifender Deutscher, der kreischend davonsprang über die Stoppelecker, als ich ihn ansprach, du verstörter Geist, beschmutzte Kleidung, doch edler Ausdruck des Schmerzes, lächelnd beim Anblick der griechischen Götter in dem kleinen Park vor Paris, zu Fuß aus Bordeaux kommend, sprach er ein miserables Französisch, anheimfallend dem Staub der Dämmerung der Landstraße, worin er verschwand, dem schwindenden Licht der Müdigkeit der Erde, wo sollen wir bleiben? Das ist ein Zitat, wo sollen wir bleiben? Das hat er öfter gestellt, die Frage sich, und konnte sie nicht beantworten. Ich habe in diesem Band hier, in den Sanden bei Mauer, letzte Gedichte, am Anfang dann eine ganze Reihe von Nachrufgedichten, wenn man so will, versammelt auf Freunde, die gestorben sind und die mir fehlen. Der erste ist Anfried Astl, das war einer meiner engsten Freunde, auch ein Funkmann, obwohl er sich nie als Funkmann verstanden hat. Wäre das Letzte gewesen. Funkmann, ich. Lachen ja die Hühner. Der hat auch eine Sendung nie geschnitten. Die Sendungen wurden, Punkt. Wenn Unsinn drin war, alles drin gelassen. Das gehörte dazu. Ja, Anfried Astl ist gestorben 2018 bei meinem 80. Geburtstag. War tot, der Anfried. Und ich habe ja mehrere Gedichte über ihn und über seine Art zu schreiben. Er war ein Mann des Haikus und des Epigramms, also der kurzen, knappen Gedichte, egal welcher Herkunft. Deine Haikus sind auch anders als japanische Haikus, also es waren schon eher deutsche Haikus. Und er war ein großer Anreger und ein exquisiter Kenner der Natur, der Landschaft und der Mythologie. Damit hat er gearbeitet, mit Landschaft und Mythologie, jedenfalls in der zweiten Hälfte seines Lebens. Nachdem die Linksradikale hinter ihm lag, hat er mehr mit Pflanzen sich beschäftigt, was ich auch verstehe. Der Akzent ist die Seele der Rede. Anfried Astl gedenkend. Plötzlich waren all deine Einfälle, Wortspiele, Epigramme verwischt, von einem Moment auf den anderen dahin, das versammelte Himmelstheater, Schlingpflanzen, Nachtfalter, Pilze, ironische Verse vom Sommerregen, der Gesang der Kieselsteine im Brunnen, Leuchtkäferfunde. Hörst du die Grabsprüche von St. Peter, die ich dir zurufe, die griechischen Götternamen, Einsichten Linnés, der Schwarzamsel, der Grille, Totenlied, das Meerrauschen aus der Muschel? Hier ruht deine sanft belegte Stimme, dein Jäger- und Liebhaberblick, getilgt mit einem Schnitt des Skalpells, das endlose Gedicht aus Haikus, vom Westwind wie Sand am Meer zusammengefegt. Noch ein Gedicht zu Anfried Astl, Sternbilder. Er hat sich sehr mit Sternbildern beschäftigt. Hat auch seinen toten Sohn in ein Sternbild verwandelt und ist sicher jetzt selber auch ein Sternbild da oben. Sternbilder. Nachts beginnen die Pfälzersterne zu glühen über den Hasenställen, über den Zelten der Kinder, die im Schlaf stöhnen. Der Himmelsjäger Orion trägt drei Sterne am Gürtel. Die Strophen sind quasi haikuartig auch gearbeitet, also man kann das abzählen, wenn man Spaß daran hätte. Habe ich nicht unbedingt. Ja, jetzt kommen wir an einen anderen Dichter, Günter Herburger. Mit Günter Herburger war ich eng befreundet über viele Jahre, vor allem Brieffreundschaft war das. An der Nähe habe ich ihn nicht so gut ertragen, aber über die Briefe und natürlich mit alten, schlechten Schreibmaschinen getippte Briefe von ihm und von mir auch zurück, Internet hatte der nicht, also da geht nicht. Manche Freunde hatten sowas nicht. Musste man auch noch ordentliche Tippbriefe in die Schreibmaschine hacken. Und da werden die Farbbänder immer schlechter. Und da habe ich mit dem Günter Herburger 20, 30 Jahre Briefe gewechselt. Er war ein sehr anregender Kopf. Sehr schwieriger Kopf. Ist dann verbrannt in seiner Wohnung. Hatte auch eine demente Frau wie ich und die hat Feuerchen gemacht in der Wohnung in Berlin. Da ist sie umgekommen und er auch in den Flammen. Stand aber da nicht in den Nachrufen drin, aber so war es. Also, Lied vom bunten Schwein. Das bunte Schwein kommt in seinen letzten Büchern vor. Herburger war ein Allgäuer, aber eigentlich ein Bauernjunge. Das hat man aber nicht so gemerkt. Aber das Allgäu war immer bei ihm. Und die Kühe und die Schweine und die Tiere. Und sein Vater war Tierarzt gewesen. Und das spielt irgendwie in seine letzten Gedichte rein. Und dieses ist eines seiner letzten Gedichte. Lied vom bunten Schwein, Günter Herburger gedenkend. Dein Lied, es könnte fallen aus der Nacht, in luftiges Papier gewickelt, sacht. Es könnte steigen aus dem Zimmerbrand, wo Rosemie das Flammenende fand, wo Pelze sprühten, Drogen, Klopapier, der Wiedehopf im kahlen Flur, die Gier, mit der du schriebst und liefst von dort nach hier, in Traum und Wahn geborgen wie ein Tier, im blauen Müllsack röchelnd vor der Tür. Der Totemvogel hockt gerupft auf dir, im Koma liegend wie dein Berghirt Jean. Das bunte Schwein schlägt dir die Knie an. Das ist ein Alltagsgedicht. Alltagsgedicht, kein Altersgedicht, Alltagsgedicht. Das war ja mal in den 70er Jahren, noch bis in die frühen 80er Jahre hinein, war die vorherrschende Lyrikstil die Alltäglichkeit des Gedichts. Also im Gegensatz zu dem feierlichen Vorher und so weiter und dem Bildungsaufbau und den gezierten Reimen war man auf einmal ganz trivial und schmutzigen Lappen, der da Bodenkram, Straßenkram liegt, hat man bedichtet und natürlich auch viel Politisches. Das ist auch, heute ist das alles nicht mehr Alltagslyrik, gibt es kaum mehr und das Politische ist sowieso weg. Und wir waren damals übermäßig politisch und das passte, die Alltagsform und der politische Inhalt. Jedenfalls bei Leuten wie mir oder meinem Freund Theobaldi oder so, wir haben schon das verbunden. Der ist auch gerade 80 geworden, der Theobaldi. Und ja, das war jetzt Bukowski. Charles Bukowski kam 1978 nach Heidelberg, hat uns hier besucht. Wir waren gerade dabei, den Wunderhorn Verlag zu begründen. Und der Bukowski kam mit seinem Übersetzer und Agenten Karl Weißner, der in Mannheim wohnte, der Weißner, der auch Dylan übersetzt hat. Hat er schon viel Einfluss auf diese Übersetzungskultur, der Karl Weißner. Und die kamen zusammen zu uns und Bukowski, seine Freundin oder Frau, die Linda Lee und der Karl Weißner und einem Fotografen noch dabei und hat dann den Tag mit uns hier zugebracht. Und nachher hat er darüber geschrieben in seinem Buch, Die Ochsentour heißt das, glaube ich. Das beschreibt den Gang durch Deutschland. Er ist ja in Deutschland geboren gewesen und kam also quasi in sein Geburtsland zurück. Und in Hamburg gab es eine große Lesung, aber sonst hier gab es keine Lesung. Aber er traf sich eben mit uns. Wir haben dann uns den Tag mit ihm zugebracht, sind mit ihm aufs Schloss, wenn ich mich recht erinnere. Kann sein, auch nach Schwetzingen, aber das habe ich irgendwie halb vergessen. Und er war völlig uninteressiert an allem und an nichts. Ja? Also in der Nacht hatte er wahrscheinlich zu viel getrunken. Er war jedenfalls voll erledigt. Behauptet dann in seinem großartigen Buch, Die Ochsentour, wie er mit den Heidelberger Dichtern gesoffen hätte. Wie unglaublich toll das war. Dabei hat er nur Tee mit Honig getrunken, dieser Heuchler. Und wir mussten chinesisch essen gehen in ein China-Restaurant, das ich nie betreten habe in meinem Leben, nur mit ihm, weil er was Zartes, so Huhn mit Reis essen musste. Und auf dem Schloss war er auch völlig apathisch und hat, oh, wenn ich ein Schloss kenne, kenne ich alle, hat er genuschelt und so ein Zeug. Also ich hatte nicht sehr gute Meinung von ihm, nachdem ich hatte aber über ihn in der Zeit damals einen großen Aufsatz vorher geschrieben. über den Bukowski. Ich durfte damals noch viel in der Zeit machen. Heute darf ich dort keine Zeile mehr loswerden. Das hat sich alles furchtbar geändert. Obwohl ich eigentlich besser als damals bin, geht es trotzdem nicht. Aber damals schrieb ich dauernd in der Zeit und hatte große Aufmacher in der Zeit im Feuilleton über Bukowskis Werke. Ich fand ihn einen guten Schriftsteller, trotz aller dieser Legenden um ihn herum. Und der kam jetzt zu uns nach Heidelberg und das war unser Besuch. Und jetzt habe ich im Nachhinein habe ich dann dieses Alltagsgedicht gemacht über Bukowski. Das ist ganz kurz und ist trivial. Alltagsgedicht, Heidelberg, März 1994. Da ist er gestorben in Los Angeles. Alltagsgedicht. Dieser Penner, der Freak da mit dem fettigen Grauhaar, ruft mir vom Straßenrand zu. Hey, Stadtführer, Radfahrer, weißt du schon? Bukowski ist tot. Gib mir sofort 5 Mark. Das ist das, habe ich nie vergessen, wie mich so ein Penner, ich radle ja nur, ich kann ja nichts anderes, oder ich kann nicht Auto fahren, und Radfahrer, Stadtführer bin ich auch. Und da ruft der Penner, der mich kennt, so als Bild und will 5 Mark von mir damit abbeuten, dass er mich auf den Bukowski hin, weil immerhin, was war dieser Penner geleistet? Nicht? Er wusste, dass ich irgendeinen Kontakt zu Bukowski hatte. Gibt es heute gar nicht mehr so gebildete Penner. Sind alle dahin, die schlauen Penner.
Der Heidelberger Lyriker Michael Buselmeier hat im Morio Verlag seinen Gedichtband In den Sanden bei Mauer letzte Gedichte veröffentlicht. Und das war die Kostprobe im Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.